NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit den Heimkehrern von den Olympischen Spielen aus London.
Also wir haben schon damit gerechnet, dass viele hier sind, aber das ist echt überwältigend. Die ganze Einfahrt war schon super und jetzt, jetzt können wir das richtig genießen und den Erfolg jetzt auch mal richtig feiern. Also ich freue mich jetzt hier drauf.
So kommentierte Britta Heidemann, die Fechterin und Silbermedaillengewinnerin, den Empfang bei der Ankunft der deutschen Olympiamannschaft in Hamburg. Mehr dazu am Ende der Sendung. Zunächst der Blick aufs politische Geschehen, unter anderem mit folgenden Themen. Das Kabinett will den Export von Gütern erleichtern, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Dazu auch unser Kommentar. Der Bildungsreport 2012 beurteilt die Bundesländer im Vergleich. Die Arbeitsministerin bekräftigt, die Zuschussrente kommt. Und Australien will der Zigarettenindustrie das Geschäft verderben. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Deutschland macht gute Geschäfte mit Rüstungsgütern. Zwar hat noch jede Bundesregierung betont, dass wir eine restriktive Rüstungsexportpolitik haben, die die Lieferung von Waffen in Kriegs- und Krisenstaaten verhindert. Und tatsächlich werden deutsche Rüstungsgüter vor allem in EU- und NATO-Staaten ausgeführt. Nach Berechnung des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI ist Deutschland gleichwohl der drittgrößte Rüstungsexporteur nach den USA und Russland. Gesichert werden könnten die guten Geschäfte der deutschen Rüstungsindustrie nun durch das neue Außenwirtschaftsrecht. Der heutige Beschluss des Bundeskabinetts erleichtert zwar nicht die Ausfuhr von Kriegswaffen, wohl aber von sogenannten Dual-Use-Gütern, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Das aber ist aus Sicht der Bundesregierung nur ein Aspekt der Gesetzesänderung, die nötig sei, um die Chancen der deutschen Wirtschaft zu wahren. Arne Meyer berichtet aus Berlin.
Flickenteppiche machen sich in einem Land wie der Bundesrepublik, in dem alles seine Ordnung haben muss, nie gut. Zu einem solchen Flickenteppich haben sich nach Angaben der Bundesregierung das Außenwirtschaftsgesetz und die Außenwirtschaftsverordnung in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt. 1962 traten diese Vorschriften bereits in Kraft.
Es wird nun sprachlich grundlegend vereinfacht, es wird entschlackt, es wird lesbar gemacht. Das ist vor allem wichtig für kleine und mittlere Unternehmen, die selbst keine eigene Rechtsabteilung haben und sich so in diesem Recht möglicherweise besser zurechtfinden können,
sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Zuvor hatte das Bundeskabinett in seiner ersten Sitzung nach dem Sommerurlaub von Kanzlerin Merkel grünes Licht gegeben für die umfassende Außenwirtschaftsrechtsreform.
Hier besteht das AWG aus 50 Paragraphen. Nach der Novelle sollen es nur noch 28 Bestimmungen sein. Zukünftig werden viele Ermächtigungsgrundlagen entfallen, die seit Inkrafttreten des Gesetzes nicht genutzt wurden.
Zum Beispiel, so der Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums, Stefan Raunhoff, Vorschriften, die in der Vergangenheit die deutsche Filmwirtschaft schützen sollten, die allerdings nie wirklich zur Anwendung gekommen sind. Bereits in ihrem Koalitionsvertrag hatten sich Union und FDP darauf verständigt, dass sie die Vorschriften entrümpeln wollen. In den vergangenen Wochen hatte es bereits mehrere Medienberichte über die Außenwirtschaftsrechtsreform gegeben, weil sie angeblich den Export von deutschen Rüstungsgütern erleichtern wird. Dem hatte das Bundeswirtschaftsministerium damals schon widersprochen. Heute wiederholte es seine Position.
Die strenge Exportkontrolle für Rüstungsgüter bleibt unangetastet. Die einschlägigen Bestimmungen, insbesondere die seit dem Jahr 2000 geltenden politischen Grundsätze für den Export von Kriegswaffen und Rüstungsgütern, bleiben unverändert in Kraft.
Allerdings erleichtert der Bund den Export von sogenannten Dual-Use-Produkten, von Maschinen, Chemikalien, Schmierstoffen und Werkzeugen etwa, die sowohl zivil als auch militärisch einsetzbar sind. Die treffende Übersetzung wäre, die Produkte machen einen doppelten Verwendungszweck möglich. In diesem Bereich bringt der Bund seine Vorschriften nun auf den Stand, wie es ihn schon heute in anderen EU-Ländern gibt. Allerdings, das machte der Regierungssprecher klar, auch Gesetzesverschärfungen sind vorgesehen.
Ich gebe nur mal zwei Beispiele. Die vorsätzliche ungenehmigte Ausfuhr von sogenannten Dual-Use-Gütern wird in jedem Fall nun nach diesem neuen Gesetzentwurf als Straftat verfolgt. Alle Verstöße gegen Waffenembargos sind nun mit Freiheitsstrafen von bis zu 10 Jahren bewährt. Das war bisher eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre.
Und trotzdem gab es aus den Reihen der Opposition Kritik an dem Kabinettsbeschluss. So bezeichneten die Grünen ihn als fatales Signal. Wieder einmal würden die Menschenrechte zur Seite geschoben, so die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion, Katja Keul. Allerdings bleibt die Bundesregierung nach Keuls Ansicht ihrer Linie treu. Zitat: Geschäfte gehen vor.
Fördert das neue Außenwirtschaftsrecht deutsche Rüstungsexporte durch die Hintertür? Dazu der Kommentar von Andreas Flocken.
Grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, dass die Bundesregierung das Außenwirtschaftsgesetz modernisieren und entschlacken will. Zweifellos sind manche Formulierungen im Zeitalter der Globalisierung ungenau und überholungsbedürftig. Und die deutsche Wirtschaft muss weiterhin wettbewerbsfähig sein, keine Frage. Doch nicht zu Unrecht befürchten Kritiker, dass die Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes künftig auch Rüstungsexporte erleichtern und vereinfachen wird. Das gilt insbesondere für sogenannte Dual-Use-Güter, also Produkte, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Moderne Waffensysteme sind inzwischen vollgestopft mit Elektronik und Computerchips, die auch in Verkehrsflugzeugen oder Produktionsanlagen verwendet werden. Eine eindeutige Trennung ist praktisch unmöglich. Die Bundesregierung bekräftigt zwar, dass die Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes keine Abkehr von der bisherigen restriktiven Rüstungsexportpolitik bedeutet, doch Skepsis ist angebracht. Denn die Genehmigungsverfahren für Rüstungsexporte in die EU werden künftig einfacher. Und von dort könnten dann deutsche Rüstungsgüter leichter als bisher in andere Teile der Welt geliefert werden. Das gilt insbesondere für multinationale Rüstungsprojekte, an denen mehrere Länder beteiligt sind. Großbritannien hat beispielsweise den Eurofighter an Saudi-Arabien verkauft. An der Herstellung dieses Flugzeuges sind aber auch deutsche Firmen beteiligt. Und bekanntlich hat Saudi-Arabien auch großes Interesse an der Lieferung von weiteren Waffen. Ganz oben auf der Wunschliste Leopard 2 Kampfpanzer. Waffensysteme sind aber keine beliebigen Güter. Deswegen dürfen sie auch grundsätzlich nicht in Spannungs- oder Krisengebiete geliefert werden. So ist es in den mehr als 10 Jahre alten Rüstungsexportrichtlinien festgehalten. Es ist jedoch unübersehbar, dass sich hier inzwischen ein Kurswechsel abzeichnet. In diesem Zusammenhang ist auch die Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes zu sehen. Die Bundesregierung sieht Rüstungslieferungen mittlerweile auch als ein Instrument, um strategisch wichtige Partnerländer zu unterstützen, auch außerhalb der EU und der NATO. Hierzu gehört beispielsweise Saudi-Arabien, quasi als Bollwerk gegen den Iran. Aber auch Indien. Mancher spricht bereits von einer Merkel-Doktrin. Waffenlieferungen können aber schwelende Konflikte weiter anheizen, eine Region destabilisieren. Waffensysteme sind kein Ersatz für Diplomatie. Die Lieferung von Leopard-Panzern an Saudi-Arabien wäre der offizielle Abschied von einer restriktiven Rüstungsexportpolitik. Darüber sollte die Bundesregierung nicht allein entscheiden. Beratungen über Waffenlieferungen gehören nicht in den geheimtagenden Bundessicherheitsrat, sondern in die Öffentlichkeit. Mehr Transparenz tut Not. Andernfalls sind Entscheidungen der Bundesregierung über Rüstungsgeschäfte nicht nachvollziehbar und zweifelhaft. Insbesondere dann, wenn gleichzeitig behauptet wird, die Rüstungsexportpolitik sei nicht gelockert worden und weiterhin restriktiv.
Ein Kommentar von Andreas Flocken. Deutschland, uneinig Bildungsland. Nicht erst seit den PISA-Studien ist klar, dass der Föderalismus im Bildungswesen unterschiedliche Ergebnisse produziert. Ob frühkindliche Erziehung, Schule, Hochschule oder berufliche Bildung, der Bildungsmonitor 2012 hat sich bemüht, den gesamten Bildungsbereich zu berücksichtigen für sein Ranking der Bundesländer. Heute wurde der Bildungsmonitor 2012 in Berlin vorgestellt. Peter Mücke war dabei.
Zum 9. Mal hat sich die arbeitgebernahe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft die Bildungssysteme in den Bundesländern vorgenommen und bewertet. Das Ergebnis, es geht aufwärts in Deutschland, sagt Geschäftsführer Pellengar.
Der Aufwärtstrend, den wir schon in den vergangenen Jahren festgestellt haben, hat sich auch in diesem Bildungsmonitor fortgesetzt. Im Vergleich der 16 Bundesländer weisen Sachsen, Thüringen und Baden-Württemberg deutliche Vorsprünge gegenüber den übrigen Ländern auf. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind weiterhin beachtlich. Sie haben sich jedoch leicht reduziert.
Beispiel Hamburg. Traditionell im unteren Drittel im Ländervergleich hat die Hansestadt innerhalb eines Jahres den Sprung von Platz 13 auf Platz 8 geschafft.
Die größten Stärken weist die Hansestadt in den Handlungsfeldern berufliche Bildung, Akademisierung und Inputeffizienz aus. Verbesserungspotenziale bestehen allerdings auch insbesondere im Bereich der Schulqualität.
Gleiches gilt für Bremen, das sich im Ranking von 6 auf 5 verbessert hat. Abwärts ging es dagegen für Schleswig-Holstein, das neue Schlusslicht im Ländervergleich.
Akuter Handlungsbedarf besteht in Schleswig-Holstein, vor allem bei der Akademisierung und bei den Betreuungsbedingungen für kleine Kinder.
Dieser Punkt ist insgesamt ein Manko bei fast allen westdeutschen Bundesländern, auch in Niedersachsen, das sich von Platz 9 auf 7 verbessert hat, und in Nordrhein-Westfalen, das von 12 auf 13 abgerutscht ist.
Es gibt Fortschritte in den letzten 5 Jahren beim Ausbau der unter Dreijährigen, der Betreuungsinfrastruktur. Die ist aber längst noch zu langsam. Wir hängen hinter den Zielen hinterher, die die Regierung formuliert. In der Summe werden viele Länder Probleme haben, 2013 den Rechtsanspruch auch einlösen zu können. Bei dem aktuellen Ausbautempo wird das nicht gelingen.
Warnt Axel Plünnecke vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln, IW, der die Studie in diesem Jahr geleitet hat. In den neuen Bundesländern sieht es mit der Betreuung der Kleinkinder deutlich besser aus, auch in Mecklenburg-Vorpommern, das weiter auf Platz 10 liegt. Im Nordosten gibt es dafür andere Probleme. Zu wenige Jugendliche machen Abitur. Die Abbrecherquote bei den Lehrlingen ist sehr hoch. Deutliche Fortschritte sieht Plünnecke bundesweit im Hochschulbereich.
Im Jahr 2000 waren 17% eines Jahrgangs, die einen Hochschulabschluss erreicht haben. Aktuell sind es knapp 30%. Das heißt, wir haben ein Jahrzehnt der Bildungsexpansion gerade hinter uns gebracht nach dem PISA-Schock. Und das ist ähnlich wie die 70er Jahre von der Dynamik einzuschätzen.
Eine Dynamik, die Deutschland dringend braucht, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, sagt Pellengar.
Eine gute schulische, berufliche und wissenschaftliche Ausbildung junger Menschen ist von zentraler Bedeutung für die Wachstums- und Zukunftsaussichten Deutschlands.
Hier sieht er vor allem auch Erzieher und Lehrer in der Verantwortung.
Sie müssen endlich in den Fokus unserer Reformbemühungen des Bildungssystems gerückt werden. Denn das sind die Menschen, die täglich an der Zukunft unserer Kinder arbeiten und über die Zukunft unserer Kinder entscheiden.
Davon, dass Lehrer immer noch verbeamtet werden, hält Pellengar jedoch nichts. Er spricht von einem falschen Anreiz.
Sie führt nicht dazu, dass sich nur die Besten und Motiviertesten für den Lehrerberuf entscheiden. Die Leistungsvergütung sollte deshalb von Grund auf reformiert werden. Weg von einem starren, hin zu einem flexiblen System mit einer leistungsorientierten Vergütung.
Ein Bericht von Peter Mücke. 35 Millionen Euro Rente werden nachgezahlt. Die Meldung von heute bezieht sich allerdings nur auf Rentner, die aufgrund von Rechenfehlern der Rentenversicherung zu wenig Geld bekommen haben. Mit der aktuellen politischen Diskussion um die Rente hat sie nichts zu tun. Doch auch diese Diskussion geht weiter. Was immer die FDP davon hält, Arbeitsministerin Ursula von der Leyen bekräftigte in der ARD, dass sie die Zuschussrente für Geringverdiener auf jeden Fall einführen will.
Der Zeitplan ist klar, Sie können mich auch an den Worten messen. Bis Ende Oktober müssen, das erwarte ich, die positiven Entscheidungen zur Zuschussrente getroffen sein. Dafür stehe ich auch, dafür stehe ich gerade. Das ist auch mein Ehrgeiz als Ministerin und ich stehe auch für diese Leute, die das brauchen, die auch eine Stimme brauchen und daran kann man mich dann auch messen.
Ob das auch gleichzeitig heißt, dass Frau von der Leyen ihr Amt mit der Zuschussrente verknüpft und im Zweifelsfall geht, wenn sie sie nicht durchsetzen kann, das ließ die CDU-Frau offen. Mit der Zuschussrente soll all jenen, die lange zu Niedriglöhnen gearbeitet haben, die ebenfalls dann später niedrige Rente auf maximal 850 Euro aufgestockt werden.
Das müssen wir jetzt angehen. Das sind langfristige Entwicklungen, wo man die Weichen klug stellen muss. Wir können nicht einfach Menschen, die ein Leben lang in die Beitragskasse gezahlt haben, in die Grundsicherung schicken, aufs Amt schicken, weil sie von der eigenen Rente nicht mehr leben können. Betrifft ganz viele Mütter, die Kinder erzogen haben, fleißig gearbeitet haben. Hier müssen wir was tun und wir werden etwas tun.
Doch ob es wirklich so einfach wird, per Ordre von Ursula von der Leyen gewissermaßen, wird sich noch zeigen, denn die FDP tritt bereits wieder auf die Bremse. Ja, wir wollen reden, betont Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger morgen im SWR, aber
warum sollen das alles nur die Beitragszahler in der Rentenversicherung möglicherweise aufgebürdet bekommen? Ist das nicht eher eine Frage, die eigentlich insgesamt alle Steuerzahler betrifft, weil es nämlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist? Wir haben die Grundsicherung, die jetzt der Bund in der Finanzierung von den Kommunen schrittweise übernimmt. Also ich denke, es gibt sehr, sehr viele Fragen. Das geht nicht mal so eben schnell entschieden.
Also auch hier droht der Koalition erneut ein heißer Herbst. Deutlich entspannter dürften dagegen inzwischen weit über 100.000 Rentnerinnen und Rentner sein. Wie am Morgen bekannt wurde, sind deren Rentenbescheide im letzten Jahr geändert und korrigiert worden oder werden es noch in den nächsten Wochen. Über Nachzahlungen von bis zu 60 Euro im Monat können sich nun die Betroffenen freuen, weil ihre Kinderzuschläge gar nicht oder nicht richtig berechnet wurden oder Ausbildungszeiten nicht korrekt erfasst waren. So wurde es laut Bundesversicherungsamt bei internen Überprüfungen festgestellt. Fast 2/3 aller Bescheide waren allein bei den Ausbildungszeiten fehlerhaft.
Aus Berlin berichtete Malte Pieper. Angela Merkel ist aus dem Sommerurlaub zurück, aber zumindest von einigen ihrer Parteifreunde in der CDU wird ihr kein sehr herzlicher Empfang bereitet. Im Gegenteil, pünktlich zu Merkels Wiederaufnahme der Geschäfte in Berlin holt der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union, Josef Schlamann, als einer ihrer schärfsten Kritiker zum Rundumschlag gegen die Kanzlerin aus. Dietmar Riemer berichtet.
Josef Schlamann, ein in jeder Weise alter Bekannter der CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzlerin, führt nun schon seit Jahren eine Art Privatkrieg gegen Merkel, bei der ihr die ganze Richtung nicht passt. Der 70-jährige Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung aus Niedersachsen ist Bundesvorstandsmitglied und glaubt, Merkel führe die Union dahin, wo sie selber herkomme.
Mit einem christlichen Sozialismus verprellt man diese Wählerschaft und gewinnt auch keine neuen Wähler dazu.
Das ist in einem Satz, was Schlamann in der Summe von der Politikrichtung Merkels hält. Schlamann ist ein überaus beliebter Kronzeuge, immer dann, wenn CDU-Politiker gesucht werden, die der Dame im Kanzleramt, wie er sagt, mal deutlich sagen, was andere sich angeblich nur zu denken trauen. Schlamann hat seine Karriere hinter sich und riskiert nichts, wenn er in regelmäßigen Abständen über Merkel regelrecht herfällt, wie im heutigen Interview mit der Leipziger Volkszeitung. So aggressiv wie jetzt war er allerdings schon länger nicht mehr. Da liest man, er habe erhebliche Zweifel daran, dass die Union mit Merkel an der Spitze noch genügend Stimmen bei Wahlen holen könne. Oder es gebe keinerlei grundsätzlichen Debatten mehr, weil alles in Frau Merkels CDU als alternativlos angeboten werde. Die Macht in der CDU konzentriere sich ausschließlich auf das Kanzleramt und alle Minister seien von der Kanzlerin unmittelbar abhängig. Karriere mache nur noch der, der auf Merkels Linie liege. Zu den Eigentümlichkeiten Schlamanns gehört allerdings auch, dass er auf Parteitagen kein kritisches Wort über die Vorsitzende verliert und stets dann Vorstandssitzungen schwänzt, wenn er im Vorfeld wieder ein heftiges Interview gegeben hat. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion Fuchs forderte Schlamann deshalb im Deutschlandfunk vermutlich vergeblich auf.
Wir sollten das dann offen im Bundesvorstand diskutieren. Das fände ich wesentlich sinnvoller, als über Medien Vorwürfe zu machen, die nicht substanziiert sind und die schon gar nicht in irgendeiner Weise nachvollziehbar sind.
Schlamanns Frontalangriff gegen Merkel ist geplant terminiert. In der nächsten Woche wird nämlich in Berlin ein Buch der Politikwissenschaftlerin Gertrud Höhler vorgestellt, die unter dem Titel »Die Patin« eine knochenharte Abrechnung mit dem wörtlich System Merkel vornimmt. Ein kurzer Vorabdruck im Feuilleton der FAZ letzte Woche sorgte schon für Ärger im Adenauerhaus. Höhler gehört zum konservativen Spektrum der Union, war einmal kurze Zeit so etwas wie Beraterin von Helmut Kohl und wurde auch als Schattenministerin der hessischen CDU in Landtagswahlkämpfen geführt. Dazu kommt noch, dass der konservative Berliner Kreis einiger CDU-Politiker, wie zum Beispiel Wolfgang Bosbach oder auch Erika Steinbach, in Kürze ein Manifest vorlegen wollen, das sich kritisch mit der Frage befasst, ob die CDU eigentlich noch für konservativ-bürgerliche Wähler attraktiv genug sei.
Dietmar Riemer aus Berlin. Wie viel Zeit bekommt Griechenland für seine Reformen? Bundesaußenminister Westerwelle hat sich nun dafür ausgesprochen, den Griechen zumindest mehr Zeit zuzugestehen als geplant. Es könne keine substanziellen Änderungen an den Reformvereinbarungen geben, sagte Westerwelle heute in einem Online-Interview. Aber mit der Zeit, die durch den griechischen Wahlkampf verloren gegangen sei, müsse umgegangen werden. Die Financial Times berichtete mit Berufung auf ein internes Dokument der griechischen Regierung, dass Athen einen 2-jährigen Aufschub für seine Sparbemühungen wolle. In Gesprächen mit Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Hollande werde der griechische Ministerpräsident Samaras das in der kommenden Woche verlangen. In Griechenland wundert man sich, dass dies alles den ausländischen Medien wie der Financial Times überhaupt bemerkenswert erscheint, berichtet Reinhard Baumgarten.
Es war Teil des Wahlkampfs und es ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Die neue griechische Regierung wünscht eine zeitliche Streckung für die Umsetzung der Spar- und Reformvorgaben. Seit Monaten ist das in Griechenland in aller Munde. Seit Wochen redet Regierungschef Antonis Samaras darüber. Es wirkt einigermaßen töricht, wenn Blätter wie die Financial Times so tun, als seien sie einer neuen griechischen Volte auf die Schliche gekommen. Griechenland ist zeitlich mit der Umsetzung der Spar- und Reformvorgaben im Verzug. Die mit der Troika vereinbarten Vorgaben können in dem bestimmten Zeitrahmen bis 2014 nicht umgesetzt werden. Deshalb will Regierungschef Antonis Samaras eine zeitliche Streckung bis 2016. Der Haken an der Sache: Zeit ist Geld. Eine zeitliche Streckung gibt's nicht zum Nulltarif. 2 Jahre mehr Zeit würde zwangsläufig auch bedeuten, dass zusätzliches Geld in unbekannter Menge fließen müsste. Schätzungen reichen von zusätzlichen 15 bis 50 Milliarden Euro. Ende des Monats kehren erste Experten der Troika zurück nach Athen. Anfang September kommen die Chefexperten von IWF, EZB und EU-Kommission. Bis Mitte September legen sie ihren Bericht darüber vor, ob und wie Athen verabredete Vorgaben bislang erfüllt hat. Dann erst wird darüber entschieden, ob Griechenland Geld aus dem zweiten 130 Milliarden Euro schweren Hilfspaket bekommt. Dieses Hilfspaket ist zwar grundsätzlich bereits gebilligt, aber Mitte September wird das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden, ob der deutsche Beitrag dazu verfassungsmäßig ist. Sagt Karlsruhe Nein, gerät die Rettung der Hellenen ins Wanken. Bekommen die Griechen nicht mehr Zeit zugestanden, dann, so fürchtet die Regierung in Athen nicht zu Unrecht, droht Griechenland möglicherweise schon im Herbst die soziale Implosion und die politische Explosion. Die Wirtschaftsdaten sind verheerend. 24% Arbeitslosigkeit, 55% Jugendarbeitslosigkeit, 7% wird die Wirtschaft dieses Jahr schrumpfen. Die Schuld daran geben viele Griechen dem drastischen Spar- und Reformprogramm. In einer zeitlichen Streckung sehen sie den rettenden Strohhalm. Für Athens Kritiker hingegen wäre es der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringen und die Griechen aus dem Euro spülen würde.
Ein Bericht der Vereinten Nationen wirft den syrischen Regierungstruppen und Milizen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Auch die Rebellen hätten Kriegsverbrechen wie Morde, Folter und außergerichtliche Hinrichtungen begangen, heißt es in dem heute in Genf veröffentlichten Bericht. Allerdings sei das Ausmaß ihrer Taten deutlich geringer als die systematischen und zielgerichteten Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von den Regierungstruppen und den mit ihnen verbündeten Schabia-Milizen verübt werden. Die Nothilfekoordinatorin der Vereinten Nationen, Valerie Amos, forderte, Versorgungsrouten für die notleidende Zivilbevölkerung in Syrien zu öffnen. Und sie konnte während ihres Aufenthalts in Damaskus bei einer Bombenexplosion unmittelbar miterleben, dass der Bürgerkrieg längst in der Hauptstadt angekommen ist. Ulrich Leithold berichtet.
Die Bombe explodierte auf dem Parkplatz hinter dem Hotel der UN-Blauhelme. Fernsehbilder zeigen einen ausgebrannten Tankwagen. Staatsmedien melden 3 Verletzte. Valerie Amos, UN-Nothilfe-Koordinatorin und gerade in Damaskus, erlebte die Explosion aus nächster Nähe. Es gab Explosionen in kurzer Folge. Ich war gerade in einem Meeting. Meine Leute sind unversehrt, soweit ich weiß, auch der Rest der UN-Mission. Das bestätigte anschließend Syriens Vizeaußenminister Mikdad am Ort des Geschehens. Die Bombe sei ein terroristischer Akt, der das Land destabilisieren solle. Später bekannten sich Rebellen der Freien Syrischen Armee zu dem Anschlag. Man habe ein nahegelegenes Treffen von Armeeoffizieren und Staatsmilizen attackieren wollen, bei dem tägliche Aktionen in Damaskus geplant würden, erklärte ein Rebellensprecher bei Al Jazeera. Obwohl das Regime wiederholt betont hat, die Hauptstadt völlig unter Kontrolle zu haben, ereignen sich fast täglich Vorfälle wie heute. Kämpfe finden in verschiedenen Stadtteilen statt.
Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit. So steht es auf den Zigarettenpackungen in Deutschland. Passionierte Raucher hält das kaum davon ab, ihrer Sucht zu frönen. Australiens Regierung will Zigaretten künftig in eine Art einheitlichen Tarnanzug mit Schreckensmaske stecken, um das Produkt Tabakwaren möglichst unattraktiv zu machen. Und das oberste australische Gericht gab dafür jetzt grünes Licht. Nicola Glas berichtet.
Es ist ein juristischer Sieg für die Regierung und die Anti-Tabak-Aktivisten. In Australien werden Zigaretten ab Anfang Dezember in einheitlichen olivfarbenen Schachteln verkauft. Das entschied das oberste Gericht des Landes und lehnte damit eine Klage großer Tabakunternehmen wie British American Tobacco und Philip Morris ab. Diese hatten versucht, das von Australiens Regierung bereits im vergangenen Jahr beschlossene Gesetz zu verhindern. Auf den Packungen wird außerdem mit drastischen Fotos vor den möglichen Folgen des Rauchens gewarnt. Die australische Generalstaatsanwältin Nicola Roxon gab sich heute bei ihrer Pressekonferenz zufrieden. Der Gerichtsentscheid bedeutet, dass die Tabakkonzerne nun nicht länger Ausreden dafür finden können, diese Regelung nicht umzusetzen. Die Tabakindustrie versucht, ihre Gewinne zu verteidigen. Das ist ihr Geschäft. Wir versuchen, das Leben von Menschen zu schützen. Die Konzerne hingegen sehen sich ihrer Markenrechte beraubt, weil Markennamen und Logos von den Zigarettenschachteln entfernt werden müssen, beziehungsweise werden sie nur noch ganz klein aufgedruckt. Zudem befürchten die Unternehmen einen drastischen Einschnitt bei ihren Profiten und sie argumentieren, dass dann eben gefälschte Zigarettenmarken den Markt überschwemmen würden. Scott McIntyre von British American Tobacco Australia.
In fact, in our view, this bill will backfire on the government.
Unserer Ansicht nach wird dieses Gesetz auf die Regierung zurückfallen. Es wird dazu führen, dass mehr Menschen rauchen werden, auch mehr Jugendliche. Australiens Regierung aber hofft, durch das neue Gesetz, das wohl strikteste dieser Art weltweit, die Anzahl der Raucher im Land deutlich verringern zu können. Experten erklärten, das Urteil könne Signalwirkung für andere Länder haben, die ähnliche Regelungen prüfen würden.
Medaillenspiegel, Länderranking, Zielvorgaben, was immer in Deutschland diskutiert wurde während der Olympischen Spiele in London, spätestens mit der gelungenen Abschlussfeier im Londoner Olympiastadion, war es für die meisten zumindest abgehakt. Und für die Sportler der deutschen Olympiamannschaft begann eine Party, die erst allmählich zu Ende geht. 2 Tage lang konnten sie auf der Rückfahrt von London nach Hamburg auf der MS Deutschland das Leben genießen und feiern. Und heute bereiteten die Hamburger ihnen einen Empfang, der Gewinner wie Verlierer nahezu überwältigte. Holger Gerska war dabei.
Eigentlich wechselten die 217 auf der MS Deutschland nach Hamburg geschipperten Olympiastarter mit dem Anlegen des Schiffs nur den Schauplatz der Party. Vom Wasser aufs Land. Von vielen anfangs müde belächelt, entpuppte sich die Idee der deutschen Mannschaft, eine Seefahrt nach Hause mit einem Bad in der Menge zu krönen, als voller Erfolg. Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel, einer der 25 Medaillengewinner an Bord.
Ja, also es war echt unglaublich für uns. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Es waren wirklich so um die 100 Boote, die uns begleitet haben hier in den Hafen. Und einfach hier die Fans auch, die jetzt hier stehen und uns bejubeln. Eine schöne Wertschätzung für uns.
Es waren aber nicht nur die Medaillengewinner, die von insgesamt 20.000 Olympiafans entlang der Elbe, in der Hamburger Hafen City, auf einer Barkassenfahrt über die Kanäle der Hansestadt und auf dem Rathausmarkt gefeiert wurden. Auch viele der medaillenlosen Schwimmer, Segler und Schützen schrieben Autogramme ohne Ende. Für die meisten Medaillengewinner, wie den silbernen Stabhochspringer Björn Otto, waren die Kreuzfahrt und der Empfang in Hamburg ohnehin ein Höhepunkt.
Wir hatten eigentlich heute schon einen Wettkampf. Und da wird von vornherein gesagt, den will ich nicht springen, weil ich einfach hier mit nach Hause fahren möchte. Und ja, das hat sich auch wirklich gelohnt.
Zumal die beiden Partynächte auf dem Schiff sicherlich in die deutsche Sportgeschichte eingehen. Bis kurz vor Hamburg feierten Turner Fabian Hambüchen und Co., waren aber rechtzeitig zum Empfang auf dem Sonnendeck.
Wir standen seit 9 Uhr schon eigentlich oben und es wurde immer voller, je näher wir an Hamburg rankamen. Und von daher ist es halt einfach riesen Gaudi gemacht, die Leute zu sehen, wie die mit Sirenen, mit Plakaten fahren da standen. Also es ist einfach unvorstellbar, weil man es nur vom Fußball kennt.
Bisher waren es ja nur die Fußballer, denen nach Welt- und Europameisterschaften ein derart großer Bahnhof bereitet wurde. Höchste Zeit, dass nun auch Olympiasieger wie Hockeyspieler Moritz Fürste angemessen bejubelt wurden.
Auch wenn Fußball die größte Sportart in Deutschland ist, ist das hier doch faszinierender. Und ich bin super froh, dass die Menschen das so anerkennen. Und Hamburg zeigt einfach, dass eine absolute Sportstadt ist. Und es macht mich sehr stolz, was hier passiert.
In 4 Jahren finden die Sommerspiele in Rio statt. Brasilien-Hamburg, das wäre dann mal locker eine Partywoche. Fabian Hambüchen hat schon mal mit der deutschen Sportführung darüber beraten.
Herr Vesper und Herr Bach haben auch schon darüber gescherzt, ob man das machen könnte. Aber ich glaube, das wäre für uns alle zu lang. Weil jetzt war das echt optimal, so 2 Nächte auf dem Schiff nochmal als Ausklang nach der langen, harten Zeit. Aber wenn man nochmal eine Woche oder 10 Tage unterwegs wäre, ich glaube, das wäre zu viel.
Ruderer und Hockeyspieler waren diesbezüglich aber nach dem offiziellen Empfang im Hamburger Rathaus ganz anderer Meinung, wie der doppelte Siegtorschütze des Hockey-Olympiasiegers Jan-Philipp Rabente.
Ja, geht auf jeden Fall weiter. Noch kein Ende in Sicht.
Die deutschen Olympiateilnehmer sind zurück in Deutschland. Ein Bericht von Holger Gerska. Und das waren die aktuellen Berichte und Meldungen im Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Sommerabend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.